Hallo, hallo, herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge der beleuchteten Brüder, also Tim, ich und du, Benny. Hallo, Benny.
Guten Tag, Tim.
Du sitzt vor mir, ich weiß gar nicht, warum wir so lachen, es gibt gar keinen Grund. Du sitzt vor mir seit langer Zeit mal wieder so direkt vis-à-vis. Das gefällt mir ausgezeichnet jetzt schon, wie man vielleicht hören kann. Vielleicht ist es einfach die Freude. Yeah. Wir lachen, das ist was Gutes, glaube ich. Wir lachen nicht nur, wenn irgendwas Lustiges passiert oder irgendein guter Witz oder ein witziges Video mit einer Katze oder so, wir uns angucken, sondern wir lachen auch einfach so, weil wir uns so sehr an unserem Leben erfreuen. Ist das nicht toll?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war, aber grundsätzlich gibt es Grund zu lachen.
Was war denn jetzt der Grund?
Es war so eine Spannung der, ich weiß nicht, wie du die Folge gestartet hast, was vorher vor sich zugetragen hat. Mein gespannter Blick in deine Richtung vielleicht.
Ja, das ist da irgendwas. Hat alles kumuliert. Aber vorher ist gar nichts Spannendes passiert, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Wir haben heute eine Handynotizenfolge.
Wir haben eine Handynotizenfolge. Dennoch möchte ich die Tradition wahren und gerne wissen, wie es dir geht. Mhm. Du bist jetzt hier, wir sind bei mir zu Hause, muss man vielleicht dazu sagen, und bist vor, na, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde hier angekommen. Aber wir haben noch nicht so richtig Talk gemacht im Sinne von, was ist eigentlich gerade so los?
Nee, wir haben YouTube-Videos geguckt.
Ja, wir haben ein YouTube-Video geguckt. Wir haben uns lang über das neue Album von Billie Eilish unterhalten.
Ja, das ist doch schon was.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Talk. Aber wie geht es dir? Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich habe gelacht, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe mir hintereinander einen Smoothie und eine Müllermilch in den Kopf gedonnert, weil ich Bock drauf hatte auf dem Weg hierher.
Auf dem Weg hierher angehalten, extra dafür.
Denn ich habe, und das kann man jetzt verraten, Materialien gekauft, deswegen, nee, nicht extra dafür.
Ja, ich weiß. Halt.
Ach so, das war.
Ich habe gehofft, dass du es jetzt überhörst.
Try to keep up. ich hab Sachen gekauft für unsere heutige Videoaufnahme, weil wir, und jetzt ist es mit dem Kontext schwierig, denn heute ist der 30. Juli. Das ist das erste Mal, dass ich Kontext geschaffen
habe. Macht nichts, es ist 19:02.
Und das heißt, dass morgen wir als beleuchtete Brüder Geburtstag haben.
Am 31. Juli.
Und aus eurer Perspektive gehabt haben. Ja. Vor 6 Tagen.
Ja. Genau so.
Am vergangenen Samstag. Ja. Es sei denn, ihr hört die Folge später, dann ist noch ein bisschen länger her. Aber jetzt ist gut. Also, wir haben vor 9 Jahren angefangen, Projekte zu machen und das feiern wir heute.
Mit einem Livestream.
Mit einem Livestream und verschiedenen Videos und dieser Podcast ist auch mit dabei. Ist also Teil unserer Geburtstagsreihe, dieser Podcast.
Genau, deswegen ist es mal wieder eine Sonderfolge nach vielen Wochen der Abstinenz des strengen 2-Wochen-Taktes. Jetzt haben wir mal wieder einen Wochentakt, das ist doch toll. Aber wie geht es dir denn jetzt eigentlich? Du hast gelacht, reicht mir jetzt noch nicht.
Ich habe gelacht und Müllermilch getrunken, das ist gut.
Mehr ins Detail möchtest du an dieser Stelle nicht gehen.
Nö, ist okay, das ist jetzt irgendwie langweilig, finde ich.
Ist gut.
Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade so viele von unserem Podcast gehört habe und mal sage ich, ja, es geht mir, ist okay, ein bisschen viel Arbeit, mal sage ich, bin voll euphorisiert, weil geiles Wetter, mal sage ich, irgendwie, ich hatte einen Kacktag und dadurch fühlt es sich für mich so random an, weil das halt zu irgendwelchen Zeitpunkten ging es mir besser und schlechter. Deswegen will ich heute sagen, auf die Frage, es ist egal, wie es mir geht.
Das ist eine interessante Perspektive. Wahrscheinlich ist es auch einfach egal. Also so für alle.
Ich dekonstruiere deine Frage.
Soll ich vielleicht aufhören, dich nach deinem Befinden zu fragen?
Nee, ich mag das.
Aber was ist der Mehrwert für den Podcast und für die HörerInnen da draußen?
Also ich mag, wenn wir im Podcast Dinge haben, die Erkennungsmerkmale sind.
Wo man weiß, du magst Struktur.
Und nicht unbedingt du magst Struktur, Tradition und Routine, also dass man irgendwie weiß, beim Podcast der beleuchteten Brüder, das gibt, kennst du doch, wenn du so Sachen guckst, wenn du Sachen wiedererkennst, das gefällt einem irgendwie, weil man das Gefühl von Kontinuität hat und man hat das Gefühl von, ich bin dabei.
Deswegen will ich seit 64 Folgen irgendwelche wiederkehrende Rubriken haben.
Haben wir und das ja. Hat, du fragst mich, wie es mir geht, wir schaffen Kontext.
Ja, es sind eher Running Gags.
Die China-Pause ist auch so ein Ding.
Wir haben Running Gags und Insider, ganz viele. Was immer auch irgendwie eine hohe Einstiegshürde für Leute ist, die jetzt vielleicht mal reinhören wollen. Ich habe in letzter Zeit häufiger mal den Satz gehört von verschiedenen Leuten, ja, ich habe da noch nicht reingehört, aber ich möchte das gerne mal machen. Und vielleicht sind das ja Menschen, die jetzt zufällig jetzt mit der neuesten Folge mal einsteigen wollen. Und wir sind aber immer in alten Kleidern verhaftet. Aber
wenn man, also die China-Pause, das Kontext schaffen, die Frage, wie es mir geht, ist jetzt nicht so voraussetzungsvoll, dass man völlig rausgeworfen wird und sagt, das höre ich nie wieder, das ist ja, wie soll ich denn da mitkommen?
Okay.
Und die Callbacks werden ja meistens von uns auch erläutert. Vor 6 Folgen habe ich dich gefragt, das. Ich glaube, man kann ganz gut in jede Folge einsteigen, aber natürlich, wenn ihr das tut, geht doch nochmal zurück und hört die anderen 64 oder wie viel auch immer es
jetzt 63, sind. Das müsste jetzt Folge 64 sein. Okay, wir können uns aber natürlich auch andere Sachen ausdenken, weil wenn du irgendwie in der im Konsum merkst, die Frage nach deinem Befinden ist eigentlich irrelevant, aber es ist vielleicht für dich auch nicht ganz cool, wie so ein Tagebuch, dass du dann so noch
ich kann Monate, aber nicht so viel Jahre anfangen.
Später nachhören kannst, wie es dir an dem speziellen Tag ging.
Nee. Ich kann das nicht, also ich finde es trotzdem nicht doof. Es entspannen sich manchmal daraus ganz gut. Ich finde es einen guten Einstieg, ohne dass du so random mit irgendeinem Thema anfängst.
Da hast du recht. Es geht ja dann nicht immer nur stumpf darum, ja, heute habe ich das gemacht und das gemacht, sondern manchmal hast du dann gerade was erlebt oder dich beschäftigt was. Also du hast recht. Wir bleiben dabei, wir ändern nichts.
Wie geht's dir denn, Tim?
Mir geht's gut, danke schön. Ich habe mich sehr auf diesen heutigen Tag gefreut, auf das ganze Wochenende. Morgen besuche ich endlich mal wieder ein Konzert im Hamburger Stadtpark.
Crazy.
Ich freue mich da richtig doll drauf, auch wenn seit Tagen das Wetter schlecht vorhergesagt ist. Bestuhlt. Allerdings war es das für heute auch natürlich bestuhlt. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, in der Größe Veranstaltungen stattfinden
zu lassen. Spielt der Helge Schneider oder Nena?
Liedfett. Mhm. Später. Und da gehen ich mit 7 anderen guten Menschen hin. Und vorher gehen wir ein bisschen vorglühen, wie früher, als man 16 oder 26 war.
Ja.
Und das...
Nichts dazwischen. Ich fand es gerade richtig doof, dass ich das gemacht habe, was mich aufregt bei all den Medien gerade. Ich habe Nena und Helge Schneider zusammen erwähnt.
Ja.
Aber sind das völlig unterschiedlich gelagerte Fälle
komplett, gewesen. Die nur zufällig zeitig direkt aufeinander folgen.
Und werden jetzt in irgendwelchen Artikeln darüber vermust.
Ja.
Und die gehören nicht zusammen.
Absolut nicht.
Gut.
Willst du Kontext schaffen für
diese? Ach Gott, Nena hat rumgezündelt mit ihrem verstrahlten Anti-Corona-Maßnahmen-Tum und hat gesagt, jeder soll tun, was er will, jeder soll tanzen, wie er will, jeder soll sich impfen, wer will.
Oder holt euch eure Freiheit zurück.
Ja, und hat gesagt, holt euch eure Freiheit zurück. Und das geht natürlich gar nicht, wie wir letzte Woche bei Alles über Ken Jebsen schon gehört haben. Und wer den Beleuchteten Brüder-Podcast verfolgt, weiß auch, ansonsten, wie wir dazu stehen. Und Helge Schneider hingegen war einfach nur genervt davon, wie das alles organisiert wird, dass da irgendwie die Leute rumgelaufen sind, die Angestellten.
Ja, die Gäste, also die Zuschauer saßen in Strandkörben und konnten sich halt am Platz bedienen lassen von Kellner und Kellnerinnen. Und es wurde natürlich viel genutzt und das hat Helge Schneider irritiert oder hat ihn dazu veranlasst, seine Kunst nicht mehr so richtig zur Schau stellen zu können, wie er das eigentlich wollte. Er war abgelenkt und fand das irgendwie insgesamt doof und hat jetzt daraufhin auch die kompletten restlichen Konzerte konsequenterweise abgesagt, weil er meint, das ist irgendwie nicht so sein Ding.
Ja, und er braucht es auch nicht. Wer seinen YouTube-Kanal verfolgt, weiß, dass er zu Hause ein skurriles Haus hat, in dem er lustige Videos dreht und er sieht ganz zufrieden damit aus.
Ob das auch die Miete bezahlt oder ob Helge Schneider überhaupt noch Miete bezahlen muss.
Das muss er nicht und ich glaube, der hat auch ansonsten genug Geld verdient.
Sehr gut möglich, aber vielleicht hat er ein schweres Spielproblem.
Oder Leberleiden, das nicht das von der Krankenkasse erstattet wird. Erstattet.
Ah, okay, jetzt sind wir fast 9 Minuten schon in der Folge und wir sind haben noch keine Handynotiz gezückt. Wir haben nur einfach jetzt so generelle Selbstkritik mal durchgespielt im Kopf, wie so Selbstreflexion bei uns enden könnte und mit dem Ergebnis ändert sich nichts.
Alles bleibt beim Alten.
Alles bleibt, wie es ist. Es funktioniert ja ganz gut.
Die Leute in Brüder sind auf Kurs zur Folge 100.
Mit großen Schritten gehen wir darauf zu. Möchtest du starten?
Ja.
Mit deiner Handynotiz, die älteste, die du hast?
Ja, denn ihr wisst, ich bin ein Systematiker. Und Systematiker fangen oben an, außer wenn wir keine Handynotizenfolge haben und ich Handynotizen nehme, dann fange ich unten an. Weißt du, warum ich das dann mache?
Weil das die aktuellsten Dinge sind, die dir gerade
genau, das sind Sachen, die möglicherweise wichtig sind. Das mache ich auch nicht mit allem. Wenn da zeitlose Sachen drin sind, lasse ich die da. Meine erste Handynotiz haben wir schon mal vor ein paar Folgen angerissen, als es auch um Naturerlebnisse ging und ich glaube auch um meinen Urlaub. Und du berichtest Test auch davon. Da steht einfach nur Sternenhimmel. Weil ich so unendlich fasziniert bin seit Jahren davon. Und das ist immer schwierig in Hamburg, weil man hier so viel Lichtverschmutzung hat. Einfach nur stundenlang in die Sterne zu gucken. Und ich fasse das immer nicht. Das übersteigt immer meine Vorstellung. Und das ist dieser Klassiker von, man fühlt sich als klein und diese Ideen von, das sind Lichter, die schon längst erloschen sind und die brauchen so lange, um sich zu bewegen. Und das sind alles Sonnen und wow. Und dazwischen sind aber Planeten, die genauso hell strahlen, weil sie von unserer Sonne angestrahlt werden, obwohl es finsterste Nacht ist. Aber das Sonnenlicht fliegt an unserer Erde vorbei, flasht auf den Mars rauf, der Mars ballert das Licht zurück und der Mars mit seiner rocky Oberfläche, die niemand glatt poliert, ist trotzdem in der Lage, also das Sonnenlicht ist so heftig, dass es trotzdem in der Lage ist, so hell zurückzustrahlen.
Ja.
Was ist da los? Die Weite, die Unendlichkeit, was zwischen den Planeten ist, dass das Universum sich ausdehnt, dass sich also auch die Sonnen, die Fixsterne sind, mit rauschender Geschwindigkeit bewegen, in eine Leere hinein, die ja trotzdem da sein muss. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß zu 100%, was du meinst. Und ich kann dir sagen, diese Gedanken habe ich mir auch schon öfter gemacht. Und ich habe die schon mit den verschiedensten Menschen geteilt. Und ich habe da verschiedene Typen herausgefunden, wie man auf diese Gedanken reagieren kann.
Ja.
Also, es gibt diejenigen, die in eine Selbstzufriedenheit zurückfallen und sich denken, das ist alles spannend, aber ändert ja für mich nichts jetzt so letzten Endes. So. Und dann ist der Gedanke auch wieder weggeschoben und dann überlegt man, welche Würste man für diese Grillparty kaufen möchte. Dann gibt es den Typen, und da gehöre ich selber zu, also der sich das vor Augen führt, und dem wird das dann ganz schnell unangenehm. Mhm. Wie so ein, als würde irgendjemand so an meine Wirbelsäule greifen und zudrücken. So fühlt sich das an, wenn ich meine Relation in diesem unfassbaren Universum mir vor Augen führe.
Ja.
Und das funktioniert einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Dann höre ich die Worte und weiß, was sie bedeuten, aber mir ist es nicht mehr möglich, mir das vorzustellen. Und dann gibt es die Typen wie dich, die davon einfach mega fasziniert, aber auch ein bisschen braingefuckt sind.
Ja.
Das ist vielleicht eine Unterkategorie der anderen
Sorte. Ja, aber also tatsächlich auch im Sinne von, das ist eine irre Schönheit. Also ich gucke einfach sehr gerne dahin. Ich fühle mich dann auch irgendwie wohl. Also es ist nicht so, ich denke nicht an die Würste der nächsten Party, sondern sehr viel darüber nach, aber irgendwie zentriert und erdet mich das. Total, no pun intended. Und ich gucke da einfach gerne rein. Und ich liebe diesen Effekt, dass je länger du reinguckst, je mehr du siehst. Und jetzt, da wo wir in Italien waren, wo so wenig Lichtverschmutzung ist, ist es so, dass du irgendwann checkst, da sind nicht einzelne Sterne und dazwischen ist schwarz, sondern es sind überall Sterne.
Ja.
Also es ist wirklich gepflastert von Sternen und es gibt keine Lücken. Und du checkst das immer mehr, je länger du reinguckst, und dann hast du dieses Milchstraßenbild einfach
vor dir. Ja, genau, und du denkst, wenn man die Milchstraße
kennt. Wie hell ist das? Wie viel Kraft und wie viel Energie steckt da drin? Und wie unberührt vom Menschen ist das alles?
Ja, und wie egal der Mensch aber dafür auch ist.
Auch das, darüber haben wir ja auch geredet, als wir über den Perseverance, die auf dem Mars gelandet ist, mit diesen Bildern, wo ich meinte, da liegt halt ein Stein und der ist da, egal was
passiert, auf dem Mars sieht es so aus an dieser Stelle.
Ja, ich mag die Sternbilder, ich gucke einfach stundenlang, es ist so ähnlich wie das Meer und Feuer, ich kann einfach stundenlang reingucken und eine innere Ruhe damit
finden. Aber kennst du das nicht, wenn du dich da so reinsteigst, bei der Tiefsee würde das übrigens auch potenziell funktionieren, dass man sich da so reinsteigert, dass man das dann irgendwie auch unangenehm findet?
Also diese Vorstellung von leerem Raum oder da zu sein, es gibt ja auch schöne Vorstellungen. Ich glaube, du hast mal Gravity gesehen mit George Clooney oder auch bei The Expanse Foundation häufig geredet habe, wo du das Gefühl hast, es ist so ein krass lebensfeindlicher Raum.
Mhm.
Und das ist so unangenehm und es ist so gefährlich und es ist so nicht für den Menschen gemacht. Und wir rasen auf einem riesigen Ball da so schnell durch und merken es nicht.
Ja.
Und unsere Sonne, um die wir rasen, rast auch. Aber am wenigsten komme ich klar auf diese Idee der Unendlichkeit.
Ich muss kurz dieses eine Zitat einwerfen. Wir sitzen auf einem Ball, der ziemlich schnell rotiert, mit einem Affenzahn durchs All. Aber wen interessiert's?
Das Liedfett. Ist Liedfett.
Das ist Liedfett. Und das trifft's aber. Also diese Vorstellung allein, dass wir hier mit mehreren tausend Stundenkilometern uns gerade um uns selber drehen. Fühlt sich irgendwie nicht so an. Nicht so.
Und ich denke mal an die Härchen im Ohr.
Ja.
wenn der Ball stehen bleiben würde. Es gibt dieses coole Buch von Randall Munro, das ist der Typ, der XKCD macht. Das sind so Strichmännchen-Comics im Internet, die super lustig sind. Und der hat das Buch What If gemacht. Und noch irgendwie andere, wo er sich so Sachen vorstellt und die durchspielt und wo so Leserbriefe bekommt. Und einer fragt, was würde passieren, wenn sofort jetzt plötzlich die Erde stillsteht?
Habe ich mich auch gerade gefragt. Und meine Antwort ist unausweichliche Apokalypse alles Leben.
Aber er beschreibt denn, was passiert und wie wir, also natürlich, für mich, aber selbst wenn wir das überleben würden, was würde dann passieren und dann passieren? Und dann beschreibt er die unbeschreiblichen, erst würde es irgendwie ganz kurz wahnsinnig still werden und dann würden unbeschreibliche Winde über die Erdoberfläche zischen, die alles vernichten. Ist ein total geiles Buch. Super lustig und interessant.
Und dann wird es ja so sein, dass eine Hälfte der Erde mega heiß wird und die andere mega kalt.
Auch das schreibt er, glaube ich, ja. Genau, natürlich, weil die Sonne
so geladen ist. Nur auf eine Seite, ohne Pause.
Aber es gibt Dinge, die viel schlimmer sind, wenn das passiert. Und irgendwie, was noch mit den Polen passiert, ich weiß nicht genau. Es lohnt sich, da mal reinzugucken.
Weißt du, was das Lustige ist, dass du dieses Thema jetzt ganz oben in deiner Handy-Notiz hattest? In meiner ganz unten, zufällig, von heute Vormittag, steht die Handy-Notiz schwarze Löcher.
Mhm. Und passt ja thematisch.
Ja.
Um das nochmal auszusprechen.
Danke.
Da angelegt hast.
Dankeschön. Schwarze Löcher. Habe ich jetzt zum ersten Mal so ein kleines bisschen verstanden. Und ich habe das früher nie verstanden. Weißt du, was schwarze Löcher sind?
Ich habe nur mein Teenager-Verständnis davon, dass schwarze Löcher unfassbar dicht sind. Also wahnsinnig viel Materie auf einem Fleck, die dadurch eine eigene ganz, ganz krasse Gravitation auswirken und noch mehr Materie anziehen, die sie zusammendrückt und weiter verdichtet.
Es
gibt auch weiße Löcher, wenn ich das richtig...
Es gibt weiße
Löcher spucken Materie aus.
Ich wollte gerade sagen, es gibt auch weiße Riesen, aber das ist dieses Waschmittel.
Weiße Riesen gibt es aber auch. Nee, rote Riesen und weiße Zwerge.
Graue Zwerge. Weiße Zwerge? Weiße
rote
Zwerge.
Rote Riesen sind die Sonnen zur Supernova werden und danach werden sie zum weißen Zwerg.
Aber nur, wenn ihre Masse nicht größer ist. Ist auch egal. Ich habe sowas nämlich gerade gelesen im Stephen Hawking Buch. Einfache Antworten auf komplizierte Fragen oder so heißt es. Und jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, wie so ein schwarzes Loch funktioniert und warum es auch irgendwie ein Loch ist, ohne ein Loch zu sein. Man stelle sich vor, es gibt, wenn man auf der Erde ist, eine sogenannte Entweichgeschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit, die du irgendeinen Gegenstand in die Luft schießen muss, dass er irgendwann, also dass er so stark beschleunigt wird, dass er die Erdanziehungskraft verlässt und somit der Erde entfliehen kann. Und alles andere ist halt von dieser starken physikalischen Macht Gravitation wieder zurückgezogen.
Ja.
Und bei einem schwarzen Loch ist es so, dass aufgrund sehr komplizierter Vorgänge, die Anziehungskraft dieser Objekte, es sind letzten Endes noch Objekte, so groß ist, dass diese Kraft, die man braucht, um der Gravitation zu entweichen, größer und also schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit.
Ja, deswegen sind sie schwarz.
Und deswegen sind sie schwarz.
Das heißt, rauskam.
Im Grunde emittiert das permanent, aber es wird sofort wieder zurückgezogen von dieser krassen Anziehungskraft und deswegen ist das was, aber es kann nichts abstrahlen und deswegen ist es wie ein Loch.
Aber stimmt das, dass es viel Materie ist, dass das der Grund ist für die hohe Gravitation?
Ich glaube, es geht um die Materie auch auf einem bestimmten Punkt.
Die Dichte.
Die Dichte letzten Endes, aber das habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ja. Aber wenn man sich über physikalische Gegebenheiten mal so Gedanken macht. Ich weiß jetzt auch, was die Unschärferelation bedeutet von Heisenberg. Auch abgefahren. Aber das würde jetzt vielleicht zu weit. Wir sind jetzt kein Physik-Podcast geworden, aber das ist trotzdem spannend. Schwarze Löcher und die Unendlichkeit des Universums und der Sternenhimmel. Du wolltest, glaube ich, eigentlich ursprünglich über den Sternenhimmel sprechen.
Haben wir
gemacht in der Folge.
Aber von wegen Lebensfeindlichkeit und es zieht dir alles zusammen.
Ja.
Ich habe nochmal gerade deinen Rant über den Strand gehört.
Ja, stimmt, da wollte ich sogar noch nachfragen, weil wir versprochen haben, löst es nochmal auf.
Eigentlich wollte ich dazu ja auch noch was sagen. Und eine Sache, die mir im Urlaub eingefallen ist, ich weiß nicht, ob ich sie wörtlich noch wieder hinbekomme, aber es war irgendwie, ich stand da irgendwann und dann hatten wir war auch sehr schattenlos. Mit diesen ganzen Plünder dabei. Hier eine Decke, damit da kein Sand kommt, dann damit das Essen muss aufpassen, dass kein Sand zum Essen kommt, die Tüten so und dann die Schirme aufstellen und noch hier so ein Planer, damit man so. Ich dachte, der Strand ist ein Ort, an dem man hingeht, um sich vor ihm zu beschützen. weil man so viel braucht, um der Lebensfeindlichkeit dieses Ortes...
Aber das hast du doch auch in der Folge schon gesagt.
Ach, so habe ich das da gesagt.
Ich glaube, das hast du doch schon gesagt.
Ja, dann ist gut. Das wollte ich loswerden, aber vor allen Dingen wollte ich noch ein bisschen mehr davon berichten, weil ich nur gesagt habe, ich könnte jetzt was entgegenhalten und ich könnte dir auch zustimmen. Es war an dem Tag so, dass ich da hinkam und dachte, scheiße, du hast mit allem recht. Wir mussten ewig vom Parkplatz dahin latschen, zwar durch einen schönen Wald, aber mit diesen ganzen scheiß schweren Tüten, es war schon heiß. Dann kommst du an und bist sozusagen da und wirst damit bestraft, dass du dem Kack nicht entkommen musst. Du musst immer aufpassen, irgendwie, wo du dich hinsetzt und so. Alles nervt. Und ich konnte dir da voll zustimmen. Und dann war ich aber tatsächlich im Wasser. Meine Frau sagt immer, du findest nur scheiße, weil du nicht ins Wasser gehst. Und naja, sie hat ein bisschen recht, muss man sagen. Denn als ich dann da drin war und hatte ich auch gesagt, da fühle ich mich so toll mit so, dann war ich hinterher auch voll versöhnt. Weil dann wurde mir das so ein bisschen egal. Wenn man ein bisschen nass ist und dann trocknet man und wird man halt wieder, dann hat man halt Sand, geht ins Wasser. Und dann wurde es irgendwie voll der schöne Tag. Dann saß ich da unter dem Sonnenschirm mit meiner kleinen Kindergitarre und habe ein bisschen Lieder gespielt und bin dann wieder ins Wasser gehüpft und man ist da so alleine im Wasser auch und das ist irgendwie schön.
Aber hast du dich nicht, als wir das erste Mal darüber sprachen, ganz toll über die Leute aufgeregt, die dann sich halt so ausrüsten für den Strand?
Ja, richtig. Ja, allerdings muss man sagen, wir haben auch nicht jetzt dann hat man da einen perfekten Liegestuhl und alles ist so richtig, es war ja am Ende total zerstört alles. Auf dem Handtuch liegt überall Sand. Das ist jetzt nicht bei uns so.
Ja, aber ihr hattet ja trotzdem eine Schattenmöglichkeit mitgebracht.
Ja, wir hatten auch Kinder dabei. Ja,
und das ist aber auch einfach ein extremer Unterschied, ob man das hat oder nicht. Das macht, es macht Sinn, das.
Ja, und da kommt aber der Wind und fegt die Dinger weg und man muss sie festhalten. Und ich war hin und her gerissen. Der erste Teil war wirklich so, dass ich dachte, es ist nur scheiße. Niemand sollte jemals an diesen Ort gehen. Es bringt nichts. Es ist nur lästig. Und vor allen Dingen waren wir ein paar Tage später an einem See. Selbes Wetter, Wasser da, Rasen. Ja,
stimmt.
Und aus irgendeinem Grund war es überhaupt nicht schlimm.
Nee, stimmt. Der See ist dem Meer eigentlich in allen Belangen überlegen.
Hatte auch so einen schönen Eingang ins Wasser, es war alles toll.
Ein schöner See ist wirklich was Gutes.
Dass du den heißen Sand nicht hast,
ja.
Der auch noch die Hitze verstärkt von unten, ja, weil es reflektiert, weil es ein weißes Loch ist. Es schmeißt dir die Hitze und den Sand in die Augen. Ja, weiß ich nicht. Okay, der Strand, Lebensfeindlichkeit. Aber man kann sich damit versöhnen, wenn man ins Wasser geht.
Und ausgestattet ist mit Schattenmöglichkeiten.
Ja, ein bisschen.
Das, nicht ein bisschen. Überleg dir das mal ohne Kinder, aber du bist den ganzen Tag da, aber hast gar keine Schattenmöglichkeiten.
Geil, ja, das geht nicht.
Das geht nicht.
Geil ist, wenn du dann am Strand direkt wirklich Bäume hast.
Ja, das ist super. Das ist super. Wir haben in dem Urlaub, wo ich meinen Strandhass nochmal neu entfacht habe, beobachtet, da gab es so ein verlassenes, nie besetztes so ein Hochsitz von DLRG, schätze ich.
Ja.
Und der war sehr schmal, wo nur eine Person so drauf sitzen und aufs Meer gucken konnte. Und entsprechend schmal war auch der Schatten, der davon gespendet wurde. Und da gab es, der wandert und dann die Leute immer hinterher auf ihrem Handtuch immer einen kleinen, schmalen Speis.
Das ist doch absurd.
Total absurd.
Die gehen da freiwillig hin, um sich dann zu verstecken in der kleinen Nische, die nicht
die das schöne Wetter transportiert. Das stimmt ja nicht, das Wetter ist insgesamt schön. Ist auch ein bisschen übertrieben jetzt. Aber wenn wir schon beim Thema Strand sind, und auch beim Thema Urlaub, möchte ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen und dann musst du mir mal ganz kurz sagen, ob ich paranoid geworden bin. Als wir an dem besagten Strand waren in diesem Urlaub, haben wir uns einen Abend rausgenommen, wo sehr schönes Wetter war, wo wir dann an den Strand gegangen sind, um uns den Sonnenuntergang anzugucken. Es war ein sehr schöner Sonnenuntergang, so richtig schön hinten am Horizont. Man hat das lange beobachten können und der Himmel war richtig schön rot, wie man sich so einen schönen Sonnenuntergang am Meer vorstellt. Das war echt richtig toll. Und natürlich waren sehr viele Menschen auf diese grandiose Idee gekommen, sich den Sonnenuntergang am Strand anzugucken, wenn er direkt vorm Hotel ist. Und das haben wir dann gemacht und es waren viele Leute da, es war eine nette Stimmung, wir hatten was zu trinken, es war schön warm, immer noch. Und ganz viele Menschen hatten da einfach eine gute Zeit, es war ganz entspannt, richtig schöne Atmosphäre. Und dann kamen die Mücken. Mhm. Und zwar irgendwie so um 22 Uhr, 22:15 Uhr, kurz nachdem die Sonne untergegangen war, kamen die Mücken. Aber es war nicht so, man hat mal eine Mücke gehabt am Ohr oder mal einen Stich gespürt oder so, sondern es war eine Invasion. Mhm. Und schlagartig leerte sich der komplette Strand. Man sah ganz viele Menschen rennen. Man hörte immer nur, wie sich Leute um einen herum wie in einer Apokalypse auf die Arme und Beine schlagen, weil sie da gerade irgendwie eine Mücke beim Stechen
haben.
Richtig furchtbar. Und dann wollten wir unbedingt noch eine rauchen, bevor wir ins Hotelzimmer gehen. Der Weg war nicht so weit, aber dann saßen wir da noch und es gab eine Situation, da habe ich meinen Unterschenkel in der kurzen Hose angeguckt und da saßen original 4 Mücken drauf, die alle gerade ihren Rüssel mit drin hatten. Und es war der absolute Horror. Direkt danach ins Hotelzimmer, Fenster natürlich zugemacht und ich dann ab unter die Dusche, weil ich die ganze Zeit im Sand lag und so. Und dann ziehe so meine Klamotten unter der Dusche aus, weil die halt so sandig waren. Und dann fliegt da so eine Mücke aus meiner Hose raus. Und dann sitzt sie an der Wand. Und ich schlag die tot und es gab ein locker 2-Euro-Stück großen Blutfleck an der Wand und an meinen Händen. Richtig viel von meinem Blut schon in sich gehabt. Das war gruselig, das habe ich noch nie erlebt. Und jetzt frage ich mich, oder auch dich, gab es sowas früher schon oder ist das so ein Beginn einer Übernahme der Weltherrschaft?
Nein, das gab es früher schon. Das ist unterschiedlich.
So heftig, habe ich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben.
Das ist unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Weil es, glaube ich, davon abhängig ist, wie trocken der Frühling ist. Ich glaube, je trockener... Oh, ich weiß jetzt nicht, was für Mücken gut ist. Ich glaube, Mücken brauchen es feucht.
Also dieser Frühling war sehr feucht.
Die letzten Jahre hatten wir immer wenig Mücken im Sommer, weil wir diese krasse Trockenheit hatten.
Ja.
Und Feuchtigkeit befördert Mückenvermehrung. Und dann hast du ja diesen Effekt.
Das passt total. Wir hatten ja so einen übernassen Frühling.
Richtig. Und dann hast du noch den Effekt, dass Mücken ja immer auf den Menschen gehen, der das leckerste Blut hat. Und das unterscheidet sich, je nachdem, in welcher Gruppe du bist. Du kannst in Gruppen sein, in denen du der Leckerste bist, und du kannst in Gruppen sein, in denen du der Unleckerste bist.
Aber in der Situation, da sind die nicht nach Gusto gegangen. Da sind
so viele.
Die wollten einfach töten, glaube ich. Und
das
war ihnen
egal. Das kann sein, aber wenn du irgendwie so eine Mücke hast, ich habe das zum Beispiel jetzt in meiner Familie, dankbarerweise bin ich der eigentlich am wenigsten gestochen wird. Also wenn nachts eine Mücke bei uns im Schlafzimmer ist, kriege ich eigentlich nie Stiche ab. Ein Lifehack aber in dem Zusammenhang: ich habe früher immer nachts Jagd auf Mücken gemacht. Mhm. Und man kennt das ja vielleicht, dass du die dann suchst und machst das Licht an und denkst, wo sind die, wo sind die, wo sind die, wenn du die hörst. Und die fliegen los ins Dunkle. Und wenn du das Licht anmachst, stecken sie sich irgendwo an der Wand.
Ja.
Und man muss warten. Man muss geduldig sein. Man muss lauern.
Im Dunkeln.
Im Dunkeln. Und ich mache das, ich sitze dann da, so ein bisschen vielleicht mit meinem Handy oder so. Und dann sitze ich und warte und lausche mit binauralen, geilen Ohren. Und irgendwann orte ich sie tatsächlich wie so ein Predator. Predator?
Predator.
Predator. Und inzwischen bin ich so drauf, dass ich sie teilweise, ohne das Licht anzumachen, schnappen kann. Und
wie Karate Kid.
Es ist wirklich
wie Daniel-san bei Karate Kid.
Meine Frau ist immer nur völlig staunend davon, wie ich die... Links und rechts. Ich staune noch mehr darüber.
Im Dunkeln.
Frau, muss man sagen. Im Dunkeln. Also manchmal ist es auch so, dass ich dann abwarte, Licht anmache, dann sehe ich sie und dann schlage ich zu. Aber jetzt ist es mir auch schon ein paar Mal gelungen, dass ich sie einfach im Dunkeln gekriegt
habe. Du bist der Devil.
Ja, ich bin der Devil.
Du bist der Devil.
Ja. Das macht richtig viel Spaß und es ist viel effektiver, als dann aufzustehen und sie mit einer Zeitung durchs ganze Zimmer zu jagen.
Wie kann man das...
Die kommen nämlich runter, wenn es dunkel ist, weil die ja dann zu dir gehen wollen und dann fliegen
dann
sie um den Kopf
rum. Haben.
Deswegen kann man ja auch nicht einschlafen, weil die
dann immer so ätzen. Wie machen wir das bekannt,
dass ich der Devil bin?
Dass du der Devil bist, damit wir die Comic-Fans abholen.
Vielleicht kriegen wir noch einen Netflix-Deal.
Ja, aber erstmal müssen wir das ja bekannt machen.
Man immer nur mich im Dunkeln mit meinem Handy sieht und ich alle paar Minuten so.
Wir müssen uns vielleicht mal in verschiedenen Marvel-Foren anmelden oder Comic-Foren.
Aber ist Daredevil nicht super unbeliebt, weil einmal Ben Affleck den aus Versehen gespielt
Wenn
hat?
Wenn du der echte Daredevil bist, Alter. Und es gibt die Netflix-Serie, die highly appraised ist.
Okay.
Ich glaube, das...
Das wird was.
Das könnte uns helfen. Bekanntheitsgrad.
Passend dazu, wie man vom Strand reinflieht, weil die Mücken kommen.
Ja.
Das ist tatsächlich noch was aus meinem... Ich bin immer noch von vor einem Jahr hier. Letzter Urlaub habe ich das festgestellt, wie besonders es ist. Und ich denke da häufig drüber nach. Da war ich 2 Wochen lang nur draußen. Wir hatten diesen Wagen und wir haben natürlich in dem Auto geschlafen. Mhm. Aber es war auch Corona-Zeit. Wir waren nicht irgendwie drin in irgendwelchen Restaurants oder so. Auch wenn das die niedrigste Corona-Zeit war. Und ich habe hinterher gedacht, krass, ich habe jetzt 14 Tage lang, abgesehen vom Schlafen, was auch eher so Zeltcharakter hatte, weil wir da ja auch so diesen Stoffaufbau hatten auf dem Auto, habe ich keine Innenräume betreten. Vielleicht mal auf Klo gegangen.
Ich wollte gerade sagen, Mann, oder mal irgendeinen Laden, irgendwas gekauft.
Ja, okay, oder so. Aber kaum. Also wirklich die einfach, und das ist so ungewöhnlich, wenn man sich überlegt, wie man sogar im Sommer, also gut, wir haben jetzt den Garten, ich bin viel draußen, aber wie man in seinem Alltag, wie viel man drin verbringt.
Ja, guck mal mich an, selbst bei richtig gutem Wetter mal den ganzen Tag.
Ja, und ich habe das als extrem positiv empfunden und ich habe auch das Gefühl, dass mir das was mit mir macht und dass man sich da so dran gewöhnt, weil sonst habe ich es so, wenn ich in meinem Alltag bin, habe ich irgendwann das Gefühl, wenn ich längere Zeit draußen war, als will ich auch mal wieder reingehen. Aber wenn das dein Lebensumfeld ist, die ganze Zeit, das ist schon irgendwie krass, wenn du das erstmal gar nicht merkst. Und eine gemeinsame Freundin von uns, die hat ja jahrelang jetzt in der Höhle gelebt.
Ja,
und die ist jetzt Corona-bedingt auch in eine Stadt gezogen.
Wo war die noch? Irgendwo in Spanien,
Teneriffa.
Ne? Teneriffa.
Ist jetzt in eine Stadt gezogen und wohnt da jetzt in der Wohnung. Und das ist wohl so komisch für die, dass die sich auf dem Balkon irgendwie so eine Konstruktion gebaut hat, wo sie draußen schlafen kann, weil sie damit nicht klarkommt, in der Wohnung zu sein.
Wirklich? Ja. Weißt du mehr über dieses Höhlenleben? Ich habe mal Fotos gesehen bei Facebook, glaube ich. Mehr weiß ich darüber nicht. Weißt du irgendwas?
Auch nicht viel.
Was
kann, aber es wäre ein potenziell Höhle? Interessanter Podcast-Gast.
Ja, auf jeden Fall.
Wir stellen mal eine Anfrage. Müsste dann aber, weil es nicht Hamburg ist, müsste es dann...
Das kriegen wir hin, wenn sie da
online
Bock
zu haben. Wenn sie noch Zugang zu elektronischen Dingen hat. Ja, das fand ich irgendwie interessant, da mal drüber nachzudenken. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich so viel Zeit drin verbringe.
Ja, du verbringst doch gar nicht viel Zeit drin durch den Garten.
Ich würde gerne mehr Zeit draußen verbringen. Noch
also gerade dieses draußen
leben. Du draußen wohnen? Dieses draußen, ja, ich würde schon gerne drin schlafen. Aber ich hätte zum Beispiel richtig gerne eine Außenküche.
Okay.
Und würde gerne einfach immer draußen essen und so. Manchmal ist es auch nervig mit Wespen und so. Aber irgendwie, es geht auch in Hamburg nicht. Schon gar nicht das ganze Jahr, aber... Das habe ich sehr genossen damals.
Wir kennen jemanden, der jahrelang in einer Höhle gelebt hat. Das muss man sich auch mal vorstellen. Okay, pass auf. Weg von Back to the Nature zu Konsum und Kapitalismus.
Ja, ein leichter Sprung.
Ja. Supermärkte.
Ja. Wir sind echt, nach dieser Folge sind wir durch mit dem
Thema. Supermärkte.
Versprochen.
So die großen Supermarktketten.
Ja.
Hast du da auch, so wie ich, eine ganz klare Sympathie-Reihenfolge?
Ja, klar.
Die möchte ich gerne mit dir abgleichen.
Ja, fang mal an.
Ich soll anfangen. Mhm. Ich glaube, am einfachsten ist es, mit Platz 1 anzufangen. Und
wir müssen erstmal überlegen, wer mit im Pool ist.
Ja, okay, pass auf. Obviously.
Aldi, Lidl, Penny.
Ja.
Edeka, Rewe.
Ja. Reicht vielleicht schon.
Okay.
Netto. Netto brauchen wir noch dabei.
Ja.
Auf Platz 1 bei mir ist Rewe.
Ja, du hast mir neulich schon versucht unterzuschmuggeln, dass sie hochwertige Materialien verbauen.
Ja, darüber können wir nämlich auch nochmal bei der Gelegenheit diskutieren. Aber jetzt geht es erstmal wirklich nur um die Sympathien. Bei mir ist, glaube ich, Rewe... Nein, ich korrigiere mich, es ist Edeka. Edeka ist bei mir auf 1.
Ja, bei mir auch. Ganz eindeutig.
Eindeutig?
Ja, völlig eindeutig.
Hat es Gründe der Erreichbarkeit oder...
Bei mir geht es weniger um Ketten als um einzelne Märkte. Es gibt Edekas, die ich fürchterlich finde, die ich seelenlos und schrecklich finde. Aber es gibt ganz, ganz tolle Edekas.
Du hast recht, das ist bestimmt sehr von dem geprägt, von der eigenen Infrastruktur um die eigene Wohnung und oder Haus herum.
Zum Beispiel hier dieser Edeka, den kennst du ja wahrscheinlich hier hinter der Siedlung da, ne? Da in der...
Hinter der Siedlung?
Ja, wenn du durch die Lenzsiedlung durchfährst, der hier relativ in der Nähe ist.
Nee, der Edeka ist da Osterstraße.
Nee, nicht den meine ich. Ist egal.
Es gibt Osterstraße gibt es ja, drei.
Ich weiß, und aber die meine ich alle nicht.
Ecke Mietfeste Straße. Ja. Das ist mein Edeka. Okay. Da gehe ich fast immer einkaufen.
Ach ja, den kennt der wurde irgendwann modernisiert vor wenigen Jahren.
Der sieht nicht sehr modern aus, muss man
der
sagen.
Ist auch nicht
der ist sehr besten. Eng.
Ja, stimmt. Keine enge Supermärkte sind sowieso ein Problem. Was ist dir denn wichtig? Vielleicht können wir uns dem so nehmen. Was lässt dich
am allerwichtigsten ist, dass ich weiß, wo ich alles finde.
Okay, aber das ist ja eher eine Sache der Gewöhnung.
Ja, das stimmt.
Wobei die sich auch unterschiedlich klug anstellen bei der.
Und das stimmt auch. Beziehungsweise, ich glaube, die haben eher unterschiedliche Grundkonzepte in manchen Details und dann hängt es wahrscheinlich von deiner Zugehörigkeit, von deinem Zugehörigkeitsgefühl ab.
Ja.
Aber ich finde Edeka trotzdem gut, weil ich weiß, dass ich bei Edeka, vor allem bei den größeren, auch wirklich richtig vernünftige Sachen kaufen kann, also gute Sachen aus guter Produktion, selbst, also wenn ich dann mal Fleisch kaufen sollte, würde ich das halt dort machen oder halt beim Schlachter, aber wenn es ein Supermarkt sein muss, dann halt so eine Fleischtheke im großen Edeka oder Rewe. Aber sowas würde ich zum Beispiel nirgendwo anders kaufen.
Ich kann zu jeder dieser Ketten, kann ich eine halbe Stunde reden, fällt mir gerade auf.
Okay, lass uns bitte trotzdem einfach mal jetzt deine, sag mal deinen Platz ein.
Also wenn ich jetzt nach den
Ketten... Hast du gesagt meine, Edeka?
So, ich würde tatsächlich, auch wenn ich einige Edekas hasse, zum Beispiel den Tante-Emma-Edeka mit den Mini-Kassen, über die ich mich ausgelassen habe, Edeka 1. Und jetzt wird es sehr schwierig, weil ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Rewe habe.
Es ist mir schon mal aufgefallen.
Rewe ist für mich zu... zu... massenhaft. Das Rewe wirkt für mich wie so ein Fertighaus. Die haben sich das einmal ausgedacht, wie sie das alles schön sauber und glatt und clean machen. Alles ist immer geputzt, alles sind dieselben Sachen und so. Und dann ballern die da mit ihren Supermarkt hin und der ist super generisch immer. Der Rewe hat für mich überhaupt kein Herz. Das ist einfach nur ein Produkt, was gemacht wurde. Das ist, alle Märkte sind sehr ähnlich. Sie sind beim Edeka habe ich immer das Gefühl, dass der einzelne Markt einen Charakter hat.
Bei Rewe nicht. Das kann ich gut nachvollziehen, finde ich super gut. Weil das
ist ein McDonalds-Effekt.
Ja, ist, genau, exakt. Ich erwarte von meinem Wocheneinkauf kein Herz. Brauche ich nicht. Ich wüsste nicht, wozu.
Aber weißt du, wenn ich beim Rewe bin, dann weiß ich auf jeden Fall, es gibt da bestimmte Dinge, die ich haben will, nicht. Und irgendwie bei den anderen kann ich eher noch, bin ich flexibler, kann ich mich mehr überraschen lassen. Da weiß ich nicht so ganz, was ich mich erwartet. Und beim Rewe ist es schon so. Aber Rewe hat auch einige große Vorzüge. Die haben nämlich ein sensationelles Produktangebot mit vielen geilen Eigenmarken, die man sonst nirgendwo kriegt, sind in der Regel gut sortiert und das ist schon ein sehr, sehr gutes Angebot. Ich mag nur nicht die Kälte, die es verströmt.
Mich stört die Kälte nicht, weil diejenigen Läden, die mir einfallen, die Herz haben, sind halt auch echt super ätzend, was andere Dinge angeht, wie zum Beispiel Sortierung und Sauberkeit.
Ja, aber das hat man bei Edeka nicht. Deswegen ist Edeka für mich vor Rewe. Aber ich muss Rewe eigentlich auf den zweiten Platz setzen, wenn wir jetzt die anderen nur haben, weil ich halt einfach Discounter nur schwer tragen kann.
Generell?
Ja, die haben alle ähnliche Probleme für mich. Aber ich kann da trotzdem noch
aber jetzt bin ich tatsächlich auf einem Platz 2 gespannt.
Meine Discounter... Ich habe bei den Discountern ein Guilty Pleasure.
Ja.
Ich hab, das so sagen
ich
kann.
Vermute, es ist mein Platz 3.
Mein Guilty Pleasure in den Discountern ist Netto.
Oh, doch. Okay.
Der Netto wirkt für mich eigentlich wie die letzte Schranzranze. Aber immer, wenn ich im Netto bin, entdecke ich geile Sachen, die ich gerne kaufe. Und es gab an der Uni früher einen, da bin ich gerne manchmal nach der Uni hingegangen. Und ich Nettos sind auch so selten, der da als Akushaussee zum Beispiel. Und der ist gar nicht schön. Der ist wirklich ein hässlicher, billiger Discounter. Und trotzdem entdecke ich da manchmal so gerade in dem Bereich so Trash-Food, ganz viele Sachen, die ich gerne haben will. Eigentlich ist von den Discountern, der mir am nächsten ist, Penny.
Emotional
am nächsten. Ja, wo ich sagen würde, da kann ich am ehesten hingehen, da habe ich irgendwie das Gefühl, trotz Discounter ist das nicht ein Scheißladen, der seine Angestellten scheiße behandelt und der irgendwie noch was macht. Und da mit Penny kann ich, der hat noch ein bisschen so den Schritt Richtung nach oben zu den...
Witzig. Penny ist bei mir auf jeden Fall auf dem vorletzten Platz.
Interessant. Und dann kommt auf jeden Fall für mich Aldi.
Ja.
Aldi hat auch viele geile Produkte, da habe ich so ein ähnliches Verhältnis wie mit Netto, nur dass ich Aldi noch, mit Aldi verbinde ich halt von früher dieses ganze, alle Schlangen stehen vor Aldi, weil Aldi einen billigen Computer hat und der räumt die Regale leer und bei Aldi ist immer so alles weggerissen, dann stehen die leeren Pappkartons da rum mit diesen hässlichen Käfigen, die haben ja alles immer in diesen gitterförmigen Sachen und haben schreckliches Licht, wobei Aldi da ja auch ein bisschen modernisiert hat in den letzten Jahren, aber dieses Bild von Aldi von früher ist für mich der Inbegriff vom Scheiß-Discounter, der die Sachen so wie die Schweine, die da durchgehen und an den Trögen sich bedienen und irgendwie hier noch einen billigen Jogginganzug für Onkel Kurt und das nehmen wir noch mit und ich muss irgendwo anders hingehen und alle Leute, die da drumlaufen, haben eine hässliche Miene und sind frustriert und verbittert. Das ist mein... So, aber auch da geile Produkte zum Teil und manchmal kann ich das machen. Ganz unten steht auf jeden Fall Lidl,
ja,
wegen der Skandale, die es gab, ja, Überwachung von Mitarbeitern, ja, aber auch, weil Lidl nichts Positives bietet. Das, was ich bei Netto und Aldi habe, kann ich bei Lidl nicht finden.
Also vielleicht nicht für dich als Konsumenten, aber Lidl, das fällt mir ganz oft auf, ist sehr darauf gepolt, oh Gott, eine Katzeninvasion, wie einst die Mücken am Strand.
Die quallen.
Lidl versucht ganz viel, sich in ein gutes PR-Licht zu rücken. Richtig. Mit ganz vielen Aktionen, irgendwie Lidl mit Inklusion gerne
und aussehen.
Nee,
die,
ja,
haben auch so, die haben auch so die schönsten Werbeplakate draußen und wir haben backen unser Brot frisch und so ein Scheiß.
Ja, und aber ich glaube vor allem, dass sie halt echt, vielleicht ist das eine krasse Unterstellung und das ist völlig ungerechtfertigt und man hat ein falsches Bild von Lidl, aber so ein bisschen Whitewashing, also dass sie, ja, einfach, weil sie wissen, dass sie so viele Skandale hatten, dass sie sich so ganz offensichtlich für gute Sachen engagieren, richtig, also wirklich gute Sachen, für Flüchtlingshilfe und so weiter und so fort, immer, ja, sich einen guten Namen machen wollen. Vielleicht sind es die aber gut, die, vielleicht haben sie einfach einige Fehler gemacht.
Man kann natürlich auch sagen, vielleicht hat Lidl Skandale nur deswegen, weil sie da ins Licht gekommen sind oder so,
ja,
oder weil die vielleicht eher bereit waren, auch was zu verändern und bei Aldi und Penny ist es gang und gäbe und keiner sagt was.
Gut möglich.
Was mir bei Aldi immer noch sehr positiv aufgefallen ist, das haben die hatten richtig lange keine Scan-Kassen.
Die hatten richtig lange übrigens keine EC-Kartenzahlung.
Ja, auch das. Stimmt, auch krass eigentlich.
Richtig lange. Ich weiß noch, also die beiden Supermärkte meiner Kindheit, weil meine Mutter immer nur an diesen beiden Läden gekauft hat, immer zweimal die Woche bei Aldi,
ja,
und einmal die Woche bei Thom, genannt bei im Hause lange Thum,
ja,
bei im Thommarkt. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Jedenfalls war der riesengroß und da gab es halt einmal die Woche Einkauf und zweimal die Woche gab es einen kleinen Einkauf bei Aldi.
Ja.
Deswegen muss ich sehr lachen, als du die hässlichen Leute bei Aldi gerade beschrieben hast.
Ich habe immer das Gefühl, alle Leute haben schlechte Laune. Das ist auch so, bei den Biomärkten geht mir das auch so. Bei den Biomärkten habe ich das Gefühl, niemand ist fröhlich. Es gibt keine Musik in den Biomärkten. Es riecht immer so nach Biomärkten. Und dann sind da so Leute, die gehen da langsam durch. Keiner lächelt, keiner lacht. Dann nehmen sie sich die Sachen vom Regal, gucken sich ganz lange die Verpackung an und die Zutaten, stellen sie sie zurück. Kaufen sie drei Sachen und es ist alles so. Ich möchte gerne, dass Supermärkte Orte des Lebens sind und
aber
der Freude. Und
liegt
der,
das nicht vielleicht am Publikum, also mehr als an den Märkten,
ja,
selbst?
Ja, natürlich.
Also dann,
aber die Märkte ziehen ja das Publikum an.
Ja, aber die Märkte sind ja auch in bestimmten Stadtteilen gebaut. Also
ja, aber eigentlich gibt es ja fast überall einen Aldi und fast überall einen Edeka.
Ja, das stimmt.
Und du meinst, gab's nicht früher auch immer von Bild diese, gibt's die, ja, hat die Aldi exklusiv vertrieben, diese Volksprodukte?
Ja, weil
die
es bei Aldi.
Die Zahnbürste, die Volkspizza.
Ich dachte immer, das wäre von Bild selbst vertrieben worden.
Das, was du sagst mit dem Bargeld, ist so krass, weil das ja auch so ein deutsches Ding ist, ne? Mit ich und mein Bargeld. Neulich hat mir mal jemand zum ersten Mal erklärt, warum das eigentlich sinnvoll ist, das Bargeld so stark zu halten, wo ich das erstmals inhaltlich verstanden habe. Sonst habe ich immer nur gedacht, oh, mein Geld, ich will hier das anfassen können. Aber was ich eigentlich gesagt habe, dass die keine Scan-Geräte haben, sondern die Kassierpersonen alles so mega krass schnell eingetippt haben.
Stimmt, und, stimmt. Und die über das Numpad immer, klack, 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 immer die Artikelnummer.
So krass, ja. Die haben richtig Skills gehabt. Und dann war nämlich bei Aldis auch immer hinter dem Kassenbereich nur eine sehr kleine Fläche, so ähnlich wie beim Edeka,
ja,
wo du dann super schnell alles reinballern musstest.
Ja.
Und eigentlich gar keine Möglichkeit hattest, das gleich zu verstauen, sondern dann hinten am Counter, wo die Leute dann ihre Volkspizza aufreißen. Machst du das auch manchmal? Machst du wahrscheinlich sogar tatsächlich, ne?
Was denn?
Im Supermarkt die Pizzakartons aufreißen, die Kartons entsorgen und nur die Plastikfolie mitnehmen, damit
es... Ja, mache ich, außer in dem Supermarkt, wo ich hauptsächlich einkaufen gehe, weil aus Gründen, die niemand nachvollziehen kann, das Loch für das Altpapier, welches es im Laden gibt, im Mülleimer, mega klein ist. Da passt kein Pizzakarton durch.
Ja,
es sei denn, man knickt den dreimal.
Machen die es deswegen?
Kann sein.
Weil die nicht so viel Müll.
Aber ich mache das immer so, dass ich die quasi kurz vor meiner Haustür, ich gehe immer mit einer großen Ikea-Tüte einkaufen.
Ja.
dann mache ich die immer schon auf und
schmeiße die direkt weg. Manchmal muss ich das machen, um Platz in der Tiefkühltruhe zu schaffen. Aber wenn ich eine Pizza essen möchte,
ja,
eine Tiefkühlpizza,
ja,
und ich hole mir so einen Plastiksack aus dem Schrank, der irgendwie grau aussieht,
ja,
macht mir das nicht halb so viel Freude, als wenn ich diese schöne Verpackung sehe. Und sage,
so wird es gleich aussehen.
So lecker. Und dann mache ich sie auf und dann freue ich mich viel mehr auf die Pizza. Als wenn ich so, sonst habe ich das Gefühl, ich bin so... Ich habe mein Leben nicht mehr im Griff und
esse also nur noch du lügst dir eine gewisse checken. Du lügst dir eine gewisse Wertigkeit des Essens in die Tasche.
Ich nutze die Lüge, die mir präsentiert wird, um mich besser zu fühlen.
Ja, ist gut.
Ich greife sie auf.
Ist doch in Ordnung, wenn es ins Tiefkühlfach passt.
Ja, ist schon wichtig.
Mich stört das immer.
Ich bezahle auch gerne Patienten mehr dafür, dass die Verpackung schön ist und nicht so dahin geklatscht ist, das Counterprodukt.
Ist mir so egal, wie diese Verpackung aussieht. Mir ist ja auch egal, wie Essen aussieht. Ich finde, die größte Lüge, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, die größte, genau, das Auge ist mit. Größte Lüge ever. Das Auge ist nicht mit. Die Zunge ist mit. Der Gaumen ist mit. Das Gehirn ist mit, aber nicht die Augen. Die können nicht mitessen.
Doch.
Können sie nicht.
Insofern ist das, wenn etwas super lecker schmeckt, aber richtig ekelhaft aussieht, dann würde das sich auch negativ auf dich auswirken.
Null. Safe.
Echt?
Schwöre ich dir.
Man ist auch Labskaus.
Und ich liebe Matsche-Essen ja überhaupt. Ich möchte mein Essen möglichst weich und gerne alles zusammengemengt und dann
püriert.
Mit einem dicken Gang. Püriert muss es vielleicht nicht sein. Kommt drauf an. Vielleicht gibt es Sachen, die püriert doch noch besser sind, als dass man selber kauen muss. Aber das werde ich in vielleicht 30 Jahren machen müssen, weil, keine Ahnung.
Alles mit dem Strohhalm trinkst.
Genau.
Nee, ich finde das schon, aber es ist vielleicht ein bisschen hochgehangen, dass das Auge nicht ist.
Können wir über Deutschland kurz reden?
Ja.
Ich habe, eine...
Du schmeißt mir hier die Bälle zu.
Ich habe eine These, möchte ich dir präsentieren. Ja. Vielleicht ist sie nicht neu, aber für mich ist sie neu. Ich habe sie noch nie gehört und ich bin selber auf die Idee gekommen. 1954 ist Deutschland Weltmeister geworden. Mhm. 1954 war eine Zeit, die irgendwie immer noch maximal vom Nachkrieg geplagt war.
Mhm.
Entnazifizierung war ein großes Thema. Noch
Wiederaufbau.
Noch lange nicht erfolgt zu dem Zeitpunkt. Wiederaufbau. Es gab wahrscheinlich immer noch irgendwo irgendwelche Kriegsgefangenen oder so. Gerade eben nicht mehr. Auf jeden Fall viele traumatisierte Menschen. Und vor allem das Bild von Deutschland in der ganzen Welt nicht so gut.
Hm.
Nicht die beste Publicity gehabt.
Wobei die Amerikaner sich viel Mühe gemacht haben, das schnellstens aufzupolieren.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht so gut funktioniert hat. Und vor allem aus Sicht des deutschen Volks man sich vielleicht trotz der Hilfe der Amerikaner oder auch wegen nicht so richtig gut gefühlt hat.
Mhm.
Und dann gab es diese Weltmeisterschaft und Deutschland ist völlig wider Erwarten. Es war ja irgendwie nicht die Favoritenmannschaft damals. Weltmeister geworden. Und meine These ist, dass...
Wir sind wieder wer, hat die Bild-Zeitung betitelt.
Im Sinne von... Nee, pass auf, worauf ich hinaus möchte ist, glaubst du auch, dass Fußball als Sport auch nur deswegen so krass groß und präsent in Deutschland ist, wegen dieses Effektes der Weltmeisterschaft 54 auf das deutsche Volk? Oder wäre das auch unter anderen Voraussetzungen der Sport Nummer 1 in Deutschland?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Bedeutung dieses Ereignisses immens war. Ob sie nun positiv oder negativ oder beides gewirkt hat, wahrscheinlich hat sie beides getan. Ich glaube, Fußball wäre auch so der Sport Nummer 1 gewesen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, war Fußball auch schon bevor sie Weltmeister geworden sind, hatte eine wichtige Rolle. Und war, glaube ich, auch schon der Sport Nummer 1 in Deutschland. Aber sicherlich hat das einen unfassbaren Boost gegeben. Aber ich meine auch, dass man das auch heute sehen kann, dass in den 90er Jahren und rund um die Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 und rund um die Weltmeisterschaft, dass Fußball da auch nochmal über die Beliebtheit hinaus einen zusätzlichen Boost bekommen hat in der Bedeutung. Und dass jetzt aktuell zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft nicht so eine Rolle spielt in der öffentlichen Wahrnehmung.
Also es schwankt eher.
Ja, aber das bezieht sich eher auf die Euphorie. Ich glaube, Fußball ist, das gibt garantiert, kannst du 15, 11 Freunde-Magazine zulesen mit irgendwelchen geilen Reportagen darüber, über die Bedeutung. Und früher war es irgendwie ja verpönt. Die Nazis haben ja, glaube ich, Fußball abgelehnt. Da wurde es als Fußlümmelei bezeichnet, weil das kein richtiger Sport ist, weil das irgendwie da aus England kam und weil das irgendwie nicht so schicklich war. Und es gab ganz viele Vereine, die sich aber trotzdem, das hat auch, ich glaube, die Vergangenheit vom FC Bayern ist in der Hinsicht, glaube ich, auch ganz positiv, dass sie sich dagegen gestellt haben und trotzdem, obwohl das eigentlich untersagt wurde oder nicht gern gesehen wurde, immer getroffen haben, weil Fußball so niedrigschwellig ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Fußball ist im Vergleich zu den meisten anderen Mannschaftssportarten unterkomplex. Du brauchst einen Ball, das ist alles. Und jeder kann es überall machen. Jedes Kind kann zwischen den Trümmern des Zweiten Weltkriegs das spielen. Ja. Deswegen ist das ja auch so beliebt in Brasilien und in den Townships und so weiter, in Südafrika und was weiß ich, sind das alles... Es ist eine Volkssportart tatsächlich in dem Sinne. Du brauchst keinen Verein, keine Pferde.
Aber unter der Prämisse müsste es ja weltweit irgendwie erfolgreich sein, oder?
Ist es ja auch. Ich finde es erstaunlich, dass in den USA ausgerechnet irgendwie sowas wie Baseball, was ein super voraussetzungsvoll ist.
Stimmt.
Das kannst du einfach nicht
Football so auch.
Football noch viel mehr.
Noch viel mehr.
Basketball nicht so sehr, das ist eher da so, das ist ja dann auch entsprechend, haben wir schon mal darüber geredet, was das für verschiedene Bedeutung hat. Aber eigentlich ist es ja ein weltweites Phänomen, tatsächlich. Es sind eigentlich nur die USA, bei denen es nicht so groß ist.
Ja.
Und sonst...
Ich bin jetzt vielleicht davon ein bisschen geprägt, dass ich gerade angefangen habe, Ted Lasso zu gucken. Und
ja.
Oh boy, ist das eine geile Serie.
Ja, was ist das?
Ich habe jetzt nur die ersten 5 Folgen der ersten Staffel geguckt. Und es ist so witzig und... Wenn sich das so entwickelt, wie ich mir das vorstelle, wird das auch richtig noch ans Herz gehen. Tut es auch jetzt schon ein bisschen, aber ich glaube, das kann noch mehr und wird es auch ausnutzen.
Spielt das...
Tolle Serie.
Spielt das heute?
Das spielt heute in London. Das ist, Ted Lasso ist ein amerikanischer Trainer, der eine Amateur-Football-Mannschaft zur unverhofften Meisterschaft gecoacht hat.
Es geht um Fußball.
Geht es, weil er wird als Fußballcoach eines fiktiven Premier League Vereins wird er engagiert.
Nachdem er da Erfolg hatte,
letzten Endes, weil das ist so ein Club, der gehört eigentlich einem reichen Typen, der hat aber sich von seiner Frau scheiden lassen, weil er sie betrogen hat und die hat jetzt die Rechte am Club und möchte ihn einstellen, Ted Lasso, damit der Club in die Binsen geht, damit ihr betrügerischer Ex-Mann sich ärgert, weil er diesen Club so
geil, liebt. Das ist dieselbe Geschichte wie aus einer Donald-Geschichte. Da muss Dagobert hat einen Club gekauft und er muss will den verkaufen, weil er auf dem Gelände des Stadions irgendeinen Supermarkt hochziehen will. Ja. Und dann hat er aber einen Vertrag, in dem steht, dass er den Verein nur dann auflösen darf, wenn er so und so viele Spiele in Folge nicht gewinnt. Und deswegen.
Dann engagiert er Donald.
Dann engagiert er Donald als Trainer. Das ist genau die Story. Ja,
es ist exakt.
Und genau Donald versagt die Story. Natürlich und am Ende schaffen sie es aber mit mega Motivation, weil sie sich so schlecht fühlen und gewinnen das letzte Spiel. Und Dagobert rastet völlig aus.
Ja, da ist es, glaube ich, ein bisschen anders, die ganze Sachlage, weil.
Der Clou ist nämlich noch, Dagobert darf Donald nicht sagen, dass er verlieren soll, weil das ja sonst Foulspiel wäre.
Ja, logisch.
Ja. Geil.
Ja, also es ist eine sehr ähnliche Geschichte, nur dass Ted Lasso, das scheint nicht eine Geschichte zu werden, wo alles ist against all odds und am Ende dann doch in der letzten Minute der entscheidende Elfmeter in Minute 93 oder was, sondern da scheint schon ein bisschen mehr Charakterentwicklung drin zu sein.
Also werden auch viele Fußballszenen gezeigt.
Es werden gar nicht so viele, wie man denkt, aber die gezeigt werden, sind sehr gut gemacht und die ganze Serie ist sehr gut gemacht. Und wie gesagt, sie ist sehr witzig. Von den Machern von Scrubs.
Spielen, ach ja, das habe ich sogar gehört. Spielen aber nicht, spielen keine Fußballer mit. Das
sind Schauspieler. Zumindest habe ich noch keine entdeckt, die ich kenne.
Interessant. Und wo du gerade das Wunder von Bern erwähnt hast.
Das Wunder von Bern.
Ich bin gestolpert über, hast du mir im Podcast LOL empfohlen?
Ja.
Ich habe das geguckt, die ersten 2 Folgen bisher nur. Ganz am Anfang wird der Pokal, den man gewinnen kann, reingereicht. Und dann sagt Bulli so, hier, das ist übrigens der und der war früher Balljunge beim Wunder von Bern. Und er sagt aber kein Wort, sondern gibt ihm nur diesen Pokal. Das ist völlig unnötig. Ja. was war denn das jetzt? Und der arme Typ.
Na, der hatte seine 15 Minuten Ruhm.
Ja, aber mega weird. Und er sagt auch nicht mal was. Er hätte mal sagen können, Mensch, wie war denn das damals? Ich stehe da einfach nur mit diesem sehr hässlichen Pokal. Eine Sekunde, dann nimmt Bulli ihm den weg. Und trägt ihn rein und der Vorhang geht wieder zu.
Ja.
Was hat er dafür wohl bekommen? 1.000 Euro?
Nee, weniger. bin ich mir ziemlich sicher, dass das weniger ist, aber weiß ich nicht. Ich habe in der Branche noch nicht gearbeitet.
Vielleicht eine Übernachtung noch im Hotel.
Oder einmal ein Autogramm von Mirko Nonchef.
Du wolltest mit mir über Deutschland reden.
Ja.
Dann möchte ich mit dir über Frankreich reden, aber ich möchte nicht mit dir darüber reden, ich möchte nur eine Beobachtung machen, die ich gemacht habe, nämlich, dass Frankreich eine kuriose Mischung ist aus Deutschland und südeuropäischen Ländern.
Mhm.
Ich habe da ja das ein bisschen beobachtet, ich war auch in den letzten Jahren mehrfach in Frankreich und Frankreich hat im Gegensatz zu Deutschland mehr von der Schönheit und ein bisschen der Lässigkeit der südeuropäischen Länder, sei es mal Italien, Griechenland, Spanien, Portugal.
Ja.
Das heißt, da ist mehr Wildwuchs, ist nicht jeder Kannstein gerade gezogen, sondern das ist so mit Stein gemacht, schöne Straßen, irgendwie alles ist so ein bisschen mehr, man hat das Gefühl, die genießen das Leben mehr als die Deutschen. Die haben mehr einen Blick für Schönheit und Natur. Aber sie haben halt nicht das, was man manchmal ein bisschen doch feststellen kann, obwohl es ein Klischee ist, das etwas chaotisch Verplante der südeuropäischen Länder, wo man das Gefühl hat, die genießen das Leben vielleicht ein bisschen zu sehr und sorgen sich nicht mehr so sehr um ihre Infrastruktur. Das heißt, es ist alles top organisiert, es ist alles gut in Schuss, die Dörfer sind nicht verfallen, es ist irgendwie Gründlichkeit, aber mit mehr Herz und mehr Liebe und mehr Blick für alles. Und das so vom klassischen rassistischen Stereotyp waren mir die Franzosen nie besonders sympathisch als Volk, sondern man hat immer das Gefühl, die sind schon ein bisschen arrogant, das aber auch vielleicht ein Reproduzieren von Stereotypen. Aber ich habe mich da super wohl in dem Sinne gefühlt. Und es gibt eine Theorie, dass du, wenn du von Norden nach Süden gehst, dass das tatsächlich eine Entwicklung ist, dass du das sehen kannst und dass das ganz toll mit dem Klima zusammenhängt.
Innerhalb von Deutschland auch schon.
Richtig. So.
Also richtig. Das glaube ich sofort.
Dass du, je schlechter das Wetter ist, desto mehr konzentrierst du dich auf Ordnung und Arbeit. Und je besser das Wetter ist, desto mehr lässt du 5 Grad sein.
Ja.
Und
weiß ich, ob das jetzt so
einfach... Wenn du einfach das Straßenschild falsch gedruckt hast, hängst du es einfach auf den Kopf auf, weil es zeigt ja immer noch in die richtige Richtung.
Oder wenn du dich beim Stopp auf die Straße malen verschreibst, gibt es ja auch Fotos im Internet, dann ist das halt so. Weiß ja eh jeder, was gemeint ist. Wozu sich denn so viel Mühe geben? Ja,
und ich mag das eigentlich nicht, weil das so ein bisschen in Richtung Nationalklischees geht.
In Richtung?
Ja, es ist eine Wiedergabe von Nationalklischees.
Ja.
Aber man kann trotzdem sowas mentalitätsmäßig oder auch wieder gelebt wird, schon beobachten. Dass du einfach weißt, solche Dinge würden in
Deutschland nicht
Bestand
haben. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, gerade in dem Moment, wo dir sowas auffällt und du das dann damit verbindest, dann fällt es dir halt auch noch mehr auf.
Ja, es war aber wirklich so, wir sind halt über die Grenze gefahren von Frankreich nach Deutschland und das erste Dorf, in dem wir kamen, da waren gerade so Bauarbeiter, die halt so die Kannsteine begradigt haben und wir haben vorher hunderte von Kilometern keine Kannsteine gesehen, so ungefähr.
Dann fällt das natürlich extra auf.
Und war schon wirklich skurril. Aber so habe ich Frankreich noch nie gesehen und das fand ich irgendwie interessant, dass das so ein Hybrid ist zwischen dem, was man vielleicht ein bisschen von hier kennt und dem, was man aus Südeuropa kennt.
Also alles, was du gesagt hast, trifft nicht auf Paris zu.
Da war ich noch nie.
Und das ist nun mal alles, was ich bisher von Frankreich kenne und Paris ist einfach eine ganz stinknormale Standard-Großstadt.
Ja, aber das hast
die
du...
Die eher ein bisschen hässlich ist und einfach nichts Besonderes bietet, aber eine europäische Großstadt.
Ja, aber das hast du auch, wenn du nach Warschau fährst.
Stockholm ist auch genau.
Das hast du auch, wenn du nach Mailand wahrscheinlich fährst oder
ja, aber es gibt auch, trotzdem ja Ausnahmen. Ich glaube, in Barcelona ist es nämlich anders. Ich war da noch nie, aber nach allem, was ich gehört und gesehen habe, würde ich sagen, ist es da ein bisschen anders. Allein durch diesen fetten Strand, der da mitten in der Stadt ist.
Ja, und wie ist der Strand? Wie überall da im Süden, komplett zugepflastert
und zugebaut.
Da kannst du gar nicht hingehen.
Ja. Und vor allem kannst du auch nicht hingehen, weil du keinen Platz da findest, wenn das Wetter gut ist, weil alles so mega überlaufen ist. Aber es gibt ja noch die anderen Beispiele, wie Kopenhagen oder Amsterdam oder auch
Prag. Ja, ist klar, es gibt Großstädte, die einen eigenen Charakter haben. Lissabon auch. Ja. Das ist schon so, aber trotzdem tendieren Großstädte
aber dazu. Lissabon ist auch gar nicht so schön im Vergleich zum restlichen Land. Also
ja, ich war da auch,
das ist
auch
nicht wie, so warm. Wie Schweden. Geworden. Stockholm ist auch nicht geil im Vergleich zum Rest des Landes. Mhm. Aber
gut, die kleine Europakunde bei den Beleuchtungen.
Genau.
Das ist alles schon so lange her. Ich freue mich, dass diese Notizen mal weg sind. Aber irgendwie hat mich das beschäftigt. Weiß ich auch nicht.
Pass auf, ich mache noch eine, du machst noch eine und dann ist unsere kurze Folge vorbei. Ja. Einverstanden? Ich habe ja auch angefangen. Deswegen darfst du aufhören. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, deren Job es ist, Möbel für Friseurläden herzustellen? Weil es gibt Möbel innerhalb von Friseurläden, die gibt es nur in Friseurläden.
Zum Beispiel die Stühle.
Die, ja, die Stühle, aber auch die diese Spiegelablageverbindung. Ja. Das sind ja keine normalen Garderoben, wie man sie irgendwie für seine Wohnung oder sein Haus kauft.
Diese kleinen Wägelchen, die haben, wo sie ihre ganzen Utensilien
tragen. Genau, was ist das? Was sind, also was geht in einem Menschen vor, der sich sagt, ich mache mich selbstständig? Womit mache ich mich selbstständig? Ich stelle Möbel für Friseurläden.
Das ist geil. Ich vermute, dass das immer irgendwelche Unternehmen sind, die sowieso schon was produzieren.
Andere Art von Möbel und dann haben wir so ein Spezialabteil.
Die haben dann irgendwelche Maschinen und sonst was für eine Logistik.
Büromöbel.
Und dann sagen sie, wenn es da Bedarf gibt, dann machen wir das auch. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von der Pike auf nur das macht.
Ja, stimmt, wahrscheinlich hast du recht. Das ist so, als würde jemand sagen, ich spiele gerne Jojo, ich mache jetzt einen Jojo-Laden auf. Das macht ja auch keinen.
Ja, ich frage mich das manchmal bei irgendwie Ärzten oder so, wie sowas zustande kommt. Aber ich glaube, es ist immer eine Entwicklung.
Ja.
Fängst erstmal an, Medizin studieren und irgendwann zu studieren. Und irgendwann merkst du, oh, da ist ein geiler Prof oder da habe ich Interesse dran oder ich habe da ein Praktikum gemacht, da gehe ich jetzt drauf. Ja, interessant trotzdem, was da für sonderbare Dinge rumstehen in so einem Friseursalon.
Wie sonst ja, und vor allem, die sollen ja auch möglichst individuell sein. Also du kannst es ja nicht in extrem hoher Stückzahl herstellen. Stimmt. Wahrscheinlich gibt es Friseure, gerade so große Ketten oder so, die machen dann große Einkäufe. Mhm. Dann soll das wahrscheinlich auch alles einheitlich sein. Aber es gibt ja auch sehr viele kleine und immer noch privat geführte Friseurläden. Die wollen vielleicht nicht, dass die dieselben Spiegel an der Wand haben wie die anderen 8 im Umkreis von 10 Quadratmetern.
Das ist dasselbe beim Zahnarzt.
Ja, beim Zahnarzt. Ja, aber ich glaube, beim Zahnarzt gibt es nicht so viel Varianz.
Nee, das glaube ich auch. Da hast du recht. Das ist genormt und das soll auch so
das
sein.
Ist, ja,
wenn mir das plötzlich irgendwie so eine komische andere Holzoberfläche mit Schnörkeln ist, dann fühlst du dich, glaube ich, nicht so wohl.
Ja, das.
Ich kenne jemanden, die hat für ein großes Unternehmen gearbeitet, die ganz, ganz hochspezialisierte technische Gegenstände hergestellt haben. Und da war ich auch so. Wie kommt das dazu? Und dann ist halt so, ja, weil wir sind halt einfach die Einzigen in Europa, die das machen. Es gibt dann ein Unternehmen für dieses Ventil, das in irgendwelchen hochspezialisierten Geräten vorkommt. Und davon gibt es halt nicht so viele, aber es gibt die in jeder Großstadt. Und irgendjemand muss die halt herstellen. Und die machen das. Und dann arbeiten da 500 Leute für ein Unternehmen, das irgendein Druckventil herstellt.
Da muss man bestimmt mal so viel erklären, wenn man auf ein Date geht, was man beruflich macht.
Ja.
Ist man so Vertriebsleiter für Spezialventile für.
Und die haben eine Rechtsabteilung, die haben eine Personalabteilung, die haben irgendjemand, der in der Kantine arbeitet.
Betriebsrat.
Die haben diese ganzen verschiedenen Abteilungen, aber am Ende steht so ein kleines Ventil. Und alle arbeiten dafür.
Ist das absurd. Aber irgendwie finde ich das auch hübsch.
Ich finde es komisch, wie viele verschiedene Berufe es gibt.
Ja, aber es gibt ja auch so viele verschiedene Sachen. Und jede dieser verschiedenen Sachen muss ja hergestellt werden von verschiedenen Leuten.
Und all diese Unternehmen arbeiten daran, weil das ihr Job ist, diese Dinge zu perfektionieren, zu optimieren, zu variieren, weil die Leute das brauchen.
Ja, um dem ganzen Unsinn noch einen Sinn geben zu können. Ja. Nämlich sich Ziele setzen zu können. Aber ich möchte das Ventil jetzt noch ein bisschen besser machen. Okay, Benni, deine letzte Handy-Notiz für heute. Übrigens, ich habe neulich rausgefunden, ich finde es irgendwie niedlich, wenn Menschen lispeln. Und zwar nicht im Sinne von, ich mache mich über die lustig, sondern ich finde es aufrichtig positiv. Es gibt mir ein positives Gefühl. Ich mag das gerne hören. Nur mal so nebenbei.
Okay, gut. Ich habe dazu nicht so eine Meinung. Ich
glaub, musst du mal drauf achten. Ja, muss man überwinden, dann kann man es genießen.
Ich habe noch eine Frage. Ich wollte jetzt nicht von weiter von oben, weil das ist irgendwie. Ich habe jetzt nur mal eine Sache rausgesagt, die mich wirklich beschäftigt hat. Vielleicht weißt du es.
Der Systematiker zerstört sein eigenes System.
So, how the fuck steht hier. Früher, als das Internet frisch war und auch vor dem Internet zum Wählen, zum Telefonieren ins Ausland, gab es so in großen Tageszeitungen oder in irgendwelchen komischen Magazinen so riesengroße Seiten mit Vorwahlen.
01013 zum Beispiel.
Und dann hieß es immer, wenn du nach Grönland telefonierst, musst du vorher das, und zwar ab 20.30 Uhr, musst du das wählen und dann zahlst du die Hälfte.
Ja, die Vorvorwahl. Und 01013 hatte eine geniale Werbestrategie, um sich diese Nummer zu merken. Weißt du, welche das war? Kennst du das
Bild von 010 und 13
genau,
Füßen?
Genau, da waren zwei Füße und links der erste Fuß hatte keine Zehe Und der andere hatte 3.
Und es gab 0-10-13-0, die auf jeden Fall auf Feldbusch immer.
Ja, aber da gab es ja verschiedene Varianten von, aber dieses eine Bild, dieses eine Piktogramm.
Ja, ich weiß, mit genial. Den 10, ja, stimmt. Aber das waren ja irgendwie so große, ich weiß gar nicht, was mit dem, aber es gab immer noch so ganz spezialisierte, so riesige, ich habe das vor meinen Augen bei meiner Oma, riesige Tabellen in kleiner Schrift auf so dünnem Zeitungspapier. Ja. Und da kommt mal eine weitere Handynotiz von mir. Was ist, haben die Leute sich eigentlich jemals gedacht bei diesen bekackten Zeitungsformaten? Bei denen man alles so aufklappen muss, zehnfach, und das Papier ist dünn und es knickt um und du kannst es nicht lesen. Und ich, das, warum? Ohne Not.
Da gibt, nein, das hat
es
eine Not.
Es gibt ja kleine Zeitschriften, die du so, Weltkompakt hat das mal irgendwann gemacht.
Weltkompakt hat es gemacht.
Die Mopo macht das auch.
Bild hat es auch gemacht. Aber die Zeit zum Beispiel hat das mal überlegt, das habe ich mal tatsächlich im Podcast gehört und hat das quasi testen lassen und haben sich dann dagegen entschieden, weil ihre Artikel halt so umfangreich sind, also viele davon, ist ja auch nur eine Wochenzeitung, dass sich das da zum Beispiel nicht lohnen würde oder dass einfach auch viel zu viel Papier verbrauchen würde und deswegen dieses große Format.
Nee, das kann es nicht sein.
Und allein schon, ich meine, du musst das ja sehr schnell, sehr in kurzen Zeitabstand herstellen können.
Ja, das stimmt.
Für günstig.
Das druckt natürlich schon, ja, auf diesen großen Bögen.
Genau.
Das stimmt. Das ist in der Produktion, ist es besser. Aber es ist so unkomfortabel, mega, dass ich denke, es ist eigentlich ein Ausschlusskriterium, eine Zeitung zu lesen. Und dass sie überhaupt jemals in der Geschichte der Menschheit eine einzige Zeitung verkauft haben, ist
eine völlig
nicht nachvollziehbar.
Können wir nicht nachvollziehen. Wir sind gegen große Zeitungen.
Das ist so scheiße. Und ich habe die ja jahrelang gelesen, aber niemals würde ich das mehr tun.
In der Bahn, wie oft man in der Bahn versucht, eine Zeitung zu lesen, auch um sich ein bisschen klug zu fühlen.
Und es raschelt.
Und es ist ätzend. Und wenn jemand neben dir sitzt, der Zeitung liest und das so aufschlägt und du willst auch nicht die ganze Zeit reingucken, aber du musst, weil es dir irgendwie auch so halb ins Gesicht gehalten wird, ist auch ein Ärgernis.
Ich habe sie auch immer zweimal gefaltet. Also ich habe sie nach hinten
ätzend. Auch ätzend.
Ein Viertelformat.
Es ist kacke, das zu falten. Es ist kacke, Leute dabei zuzugucken und zuzuhören, wie sie es falten.
Ich erinnere auch noch, dass ich dann, weil ich die halb gefaltet habe, und dann hast du diese ganzen Spalten bei so einem langen Artikel. Und dann liest du eine Spalte,
und dann drehst du um,
liest weiter, dann drehst du wieder zurück.
Und dann musst du noch die Hälfte so lesen, beim Richtig, Umdrehen, genau. Weil du es so dick umgeklickt hast.
Exakt.
Ja, das ist ein Problem.
Fakt ab.
Das Beste ist, Zeitung auf dem Tablet zu lesen.
Ja.
Das ist die allerbeste Neuerung. Ich glaube, das ist auch die wahrscheinlich beste Anwendung, das beste Anwendungsgebiet eines Tablets. Große Wochen- oder Tageszeitungen zu lesen.
Wenn vor allem die Zeit ist eine Wochenzeitung, die könnten das wie der Spiegel machen. Das ist ja noch nicht mal eine Tageszeitung.
Ja, aber es ist kein Magazin.
Ja, und? Dann soll sie ja ein Magazin werden.
Aber wahrscheinlich wäre... Okay, es gibt ein Zeitmagazin in der Zeit.
Ja, stimmt. Sieht die heute auch. Das Zeitmagazin.
Stimmt.
Wie viel Scheuer. Okay, aber das kommt nur bei der SZ nur einmal die Woche. Aber noch mal ganz kurz zurück, meine eigentliche Frage, diese Vorwahl, wie funktioniert das technisch und warum und wer verdient daran und wer verdient daran nicht und was sagen die Telefongesellschaften dazu, denen die ganze Kohle entgeht?
Das ist eine sehr gute Frage, wie können die daran Geld verdienen, weil sie müssen ja irgendeinen Service geschaltet haben, der aber ja trotzdem zu den Original-Telefongesellschaften hinführt, weil über die ist ja nur der Weg möglich. Und ja, weiß ich nicht.
Das ist eine sehr gute Frage. Wo die das umgesteckt haben, aber ich verstehe es nicht.
Ich meine, irgendwie müssen die ja auch Geld verdienen.
Eben.
Man bezahlt die ja nicht.
Und dann die ganzen vielen verschiedenen Nummern. Und wie haben die das technisch realisiert, dass es möglich ist, dass wenn diese Nummer gewählt wird, die müssen ja irgendwo diese Wahl angemeldet haben. Das heißt, wenn man diese Vorwahl wählt, muss man irgendwie da verbunden werden. Und die müssen dich dann weiter verbinden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber selbst wenn das nicht sein muss, wenn man einfach sagen kann, das ist unsere Nummer, wenn ihr das wählt, dann so als würdest du eine bestimmte Suchanfrage im Internet machen auf einer bestimmten Seite, die jetzt nicht Google ist, dann gehst du ja auch gezielt dahin und so würdest du ja auch gezielt dahin wählen. Gesundheit.
Danke.
Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel 040 irgendeine Nummer und dann 030 dieselbe Nummer, landest du ja an unterschiedlichen Orten. Einmal in Hamburg, einmal in Berlin. Das heißt, da muss ja immer schon anhand der Nummer so eine Art Vorauswahl stattfinden. Und das heißt, du könntest das wahrscheinlich direkt ansteuern, aber warum es dann letzten Endes günstiger wird, womit diese Firma ihr Geld verdient, das geht mir nicht in den Kopf. Ist das ein Philanthrop gewesen?
Der hat einfach mal bezahlt.
Der hat
die Differenz an die großen Gesellschaften.
Das ist die einzige Erklärung, die mir einfällt.
Und dann Sinn dieses ergibt. Wissen, und ich weiß, es war immer so, meine Oma hat sich so diebisch darüber gefreut.
Ja.
Ich habe sie ausgetrickst. Ich habe eine geheime Nummer in dieser riesigen, von der Zeitung gedruckten Tabelle.
Ja,
Und im Internet gab es auch,
haben ja auch irgendwelche Werbung dafür gemacht.
Im Internet konntest du auch irgendwie günstiger dann dich verbinden. Ich verstehe das alles
nicht. Ich verstehe das auch nicht. Das
bleibt das Geld?
Das würde ich mir sehr gerne mal erklären lassen. Und ich möchte nicht selber googeln
müssen. Nee, googelt mal für uns und erzählt uns das.
Und das wäre voll
nett. Auf iTunes. Eine Rezension.
Hat ja gut funktioniert bisher. Okay, liebe Leute, das wird es gewesen sein. Benni, ich muss noch fragen, wie heißt denn diese Folge eigentlich?
Handynotizennummer.
Und?
Und der Sternenhimmel.
Und der Sternenhimmel. Wunderbar. Herrlich. Liebe Leute, danke für die Aufmerksamkeit. Es war ein kurzer Spaß im Vergleich zu unseren regulären Folgen, aber es muss ja auch irgendeinen Unterschied geben.
Ja, hätte jetzt auch noch weitermachen können. Aber wir haben noch anderes vor. Wir werden morgen 9 Jahre alt oder wir sind schon 9 Jahre alt geworden.
Und ich muss pipi.
Ich nicht.
Deswegen bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in einer Woche wieder. Du warst ja auch unmittelbar vorher.
Und ja,
du hast kein
Bier getrunken. Aber es ist irgendwie schön, dass ich kein pipi muss. Sollte man auch häufig
genießen. Genieß das mal. Das ist so wie... Ich weiß, wie man viel zu selten auch genießt, gesund zu sein.
Ja, genießt richtig. Oder nicht in Scheiße getreten zu sein.
Ja.
Scheiße. Das ist immer das Beispiel meiner Frau. Ich kann auf meine Blase drücken, wie auf einen Trampolin ein Kind hüpft. Und es fühlt sich gar nicht schlecht an.
Bei mir wird sich das sehr schlecht anfühlen. Und dann anhören.
I like it.
Deswegen tue ich jetzt was dagegen. Benni, vielen Dank.
Vielen Dank auch dir.
Gerne und gehabt euch wohl.